Guten Morgen, willkommen zur Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie ganz herzlich Sabine Böhler. In der nächsten Stunde geht es um das metabolische Syndrom und nun werden Sie sich sicherlich fragen, was ist das? Das Wort Syndrom kommt aus dem Griechischen und ist zusammengesetzt aus den Silben Syn und Dromos. Syn heißt so viel wie zusammen und Dromos der Weg, der Lauf. Also als ein Syndrom bezeichnet der Mediziner einen komplexes Krankheitsbild mit verschiedenen Merkmalen und Ursachen. Und das metabolische Syndrom, liebe Zuhörer, setzt sich zusammen aus verschiedenen Stoffwechselstörungen, Übergewicht und Hypertonie, um es mal so ganz kurz auszudrücken. Es handelt sich beim metabolischen Syndrom um ein recht komplexes Krankheitsbild mit zum Teil sehr schweren Folgeschäden. Und eine Zunahme der Erkrankung wird beobachtet. Und daher möchten wir Sie heute darüber informieren, wie dem metabolischen Syndrom vorgebeugt werden kann. Nämlich das geht hervorragend durch eine gesunde Lebensweise, ausgewogene Ernährung und wie immer durch Bewegung. Heute besprechen wir folgende Fragen. Was ist das metabolische Syndrom? Was ist das die besondere Problematik oder das Risiko? Könnte man auch sagen, ja? Wie macht es sich bemerkbar? Und wie können wir uns vor dem metabolischen Syndrom schützen? Ja, und was ist, wenn es schon erste Anzeichen für eines der Erkrankungen, die zum metabolischen Syndrom führen? Ja, wenn eine der Krankheiten schon eingetreten sind, welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Wir haben uns einiges vorgenommen für die nächste Stunde, wie Sie schon merken. Und nun möchte ich ganz herzlich meinen Studiogast, den Heilpraktiker Andreas Groß, begrüßen. Grüß Sie Gott, Herr Groß.
Grüß Sie Gott, Frau Böhler. Und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb.
Andreas Groß, liebe Zuhörer, ist seit 15 Jahren Heilpraktiker. Er führt seit mehreren Jahren, also seit mehr als 10 Jahren, eine eigene Praxis, hält Vorträge, ist sehr aktiv und auf seiner Webseite hat er die vielversprechende Adresse wiedergesund.de, also www.wiedergesund.de. Herr Groß, was heißt für Sie gesund sein? Was ist für Sie eigentlich Gesundheit? Was macht Sie aus?
Ja, Gesundheit ist ein sehr subjektiv empfundener Begriff. Jeder Mensch hat einen eigenen Bezug zur Krankheit und Gesundheit. Ich erlebe das in der Praxis immer wieder, dass Menschen mit teilweise schwereren Erkrankungen zu uns in die Praxis kommen und sie vermitteln doch einen relativ vitalen Eindruck. Wiederum gibt es Menschen, die eher an leichteren Erkrankungen leiden und dies für sich persönlich als sehr schwerwiegend oder dramatisch empfinden und sich als krank empfinden. Entscheidend ist immer, was man sowohl auf der körperlichen, geistig wie auch seelischen Ebene für einen Zustand empfindet. Die Gesundheit, wie gesagt, wird sehr subjektiv beurteilt und kommt aus dem Lateinischen, also das ist das Wort Vitalis, ja, was sehr viel mit Gesundheit, mit Vitalität, mit Leben zu tun hat. Dieses Wort kann man in diesen Begriff Gesundheit mit einbauen. Das heißt, ein Mensch, der sich vital fühlt, der seinen Tag meistern kann, ohne sich sehr in seiner Energie herabgesetzt zu fühlen, empfindet sich als vital und somit auch oft als gesund.
Mhm. Könnte man also sagen, ein gesunder Mensch ist auch ein Mensch, der vielleicht von der einen oder anderen Erkrankung geplagt ist?
So könnte man sagen. Entscheidend ist immer, dass die Krankheit ja durchaus auch ein Weg sein kann, ein Weg zur Veränderung, dass man in die Eigenverantwortung hineingeht und sich mit der Krankheit auseinandersetzt. Und dann kann die Krankheit eine Chance werden, wo der Mensch im Endeffekt innerhalb dieses Prozesses eine neue Art der Gesundung erfährt. Und dann verliert natürlich die Krankheit in dem Moment auch ein gewisses Drama.
Mhm. Wie erschließen Sie sich in Ihrer Praxis das Geheimnis Mensch, also den Patienten, der zu Ihnen kommt, der sich ja bei Ihnen Rat holen möchte, der um Hilfe bittet und ja natürlich auch Heilung bei Ihnen sucht?
Für mich ist immer entscheidend, und das ist ein Prozess, der über einige Jahre gewachsen ist, dass ich den Menschen, der zu mir in die Praxis kommt, auf einer gleichen Ebene begrüßen kann, also dass ich nicht in dieser Hierarchie mich befinde und als Behandler, Heilpraktiker und Therapeut jetzt auf diesen Menschen, der krank ist und leidet, mehr oder weniger herabschaue, sondern dass ich weiß, dort kommt im Endeffekt ein Mensch gleichwertig wie jeder andere und bittet mich um Rat, um Hilfe und dass man das sehr bewusst macht und dass man sich Zeit nimmt für die Auseinandersetzung in dieser Begegnung, das ist für mich die wichtigste Basis. Also meine Arbeit als Heilpraktiker ist nicht die Arbeit mit den Krankheiten und den Symptomen, sondern in allererster Linie die Arbeit mit den Menschen.
Und um den Menschen geht es Ihnen auch, wenn wir heute über das metabolische Syndrom sprechen, auch wenn es ein sehr komplexes Krankheitsbild ist, wo man erstmal vielleicht auch gar keinen Zugang zu hat. In der letzten gemeinsamen Gesundheitssendung, im August war das, ging es ja um das Ökosystem Darm. Sie sagten, dass auch unser Darm durch das metabolische Syndrom angegriffen werden kann und sich daraus weitere Krankheiten entwickeln können. Ja, Sie haben sogar von schweren Krankheiten gesprochen. Was sollten wir denn grundsätzlich über das metabolische Syndrom wissen, Herr Groß?
Nun ja, wie schon richtig gesagt, der Darm als zentrales Organ, was sehr viel an gesunden und an kranken Situationen im Menschen hervorrufen kann, hat bei dem metabolischen Syndrom einen sehr hohen Einfluss. Da das metabolische Syndrom sich im Grunde genommen auf der Basis von einem Nahrungsüberfluss, also ein Überangebot von Nahrungsmitteln in Verbindung mit dem Bewegungsmangel aufbaut, es setzt sich im Grunde genommen aus fünf Hauptkrankheiten zusammen, die in sich schon auch wieder schwerwiegende Stoffwechselstörungen mit sich bringen können. Das ist in allererster Linie die sogenannte Adipositas, das heißt das Übergewicht. Die zweite Grunderkrankung, die man findet, ist die Fettstoffwechselstörung. Speziell ist dort dieses Cholesterin, also das LDL-Cholesterin erhöht und auch die Blutfette, die Lipide, gefunden wird beim metabolischen Syndrom, auch dann im Vollbild dieser Erkrankung, der Diabetes mellitus Typ 2, das heißt, es ist der Alterszucker. Da kommt es zur Insulinresistenz, das heißt, das vom Körper produzierte Insulin kann nicht mehr richtig verwertet werden. Die Hypertonie, also der Bluthochdruck, alles was einen Bluthochdruck von 145 zu 95 aufweist, muss letztendlich schon therapiert werden. Und eben auch der fünfte Punkt, den man jetzt vor allen Dingen in letzter Zeit mit dazugenommen hat, das ist die Hyperurikämie, das heißt die Übersäuerung, die erhöhten Harnsäurewerte. Und diese fünf Faktoren bilden in sich einerseits als einzelne Krankheiten schon teilweise einen erheblichen Faktor, der unsere Gesundheit schwächt. Und diese fünf Krankheiten bilden also das sogenannte metabolische Syndrom.
Und nun könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer sich fragt, ja, leide ich denn vielleicht schon unter dem metabolischen Syndrom? Es ist nur dann das metabolische Syndrom, wenn ich alle dieser fünf Erkrankungen habe oder reichen auch zwei oder drei?
Das metabolische Syndrom ist ja ein Krankheitsbild, was schon vor Jahrzehnten in der Fachpresse und auch in der medizinischen Forschung aufgetaucht ist. Dann wurde es wieder etwas stiller aufgrund der derzeitigen Zunahme von sogenannten Zivilisationskrankheiten. Ist die Vorsorge und die Präventivmedizin in aller Munde. Die Gesellschaft, letztendlich der Staat, hat erkannt, dass eine hohe Belastung sowohl an Kosten wie aber auch an behandlungsbedürftigen Menschen auf uns zukommen wird. Dieses metabolische Syndrom setzt sich, wie gesagt, aus diesen fünf Krankheiten im Vollbild der Krankheit zusammen. Aber wenn jetzt ein Betroffener unter Übergewicht und eventuell schon den Schwankungen innerhalb des Blutzuckers leidet oder dann eventuell auch einen Bluthochdruck noch dazu kommt, dann kann man dort zumindest schon in einem gewissen Bereich von einem metabolischen Syndrom sprechen. Entscheidend ist natürlich immer, wie die Symptome im Einzelnen auftreten, in welche Schwere und was therapeutisch auch schon im Vorfeld gemacht wurde, um das Fortschreiten dieses Krankheitsbildes zu vermeiden. Denn das Dramatische ist eigentlich dieser langsame und auch schleichende Prozess, der im Endeffekt dann immer wieder in demselben Krankheitsbild endet, nämlich in der arteriosklerotischen Veränderung der Gefäße.
Das erleben Sie sicherlich in Ihrer Praxis auch öfters, dass ein Patient zu Ihnen kommt und klagt, ja, es fing alles vielleicht mit einem Bluthochdruck an, das hatte vielleicht auch schon der Vater oder die Mutter und dann kommt vielleicht noch ein Übergewicht dazu und noch weitere Erkrankungen. Manchmal ist das ja dann wie so ein Rad, das sich beginnt zu drehen und immer schneller sich dreht.
Ja, dieser Begriff Rat, also man könnte auch sagen, es ist schon auch ein Stück Teufelskreis, der da in Gang gekommen ist. Es gibt eine Disposition, eine Vererbungskomponente bei dem metabolischen Syndrom. Also man findet schon in der Familie dann vermehrt entweder Bluthochdruck oder Übergewicht. Entscheidend ist auch wieder, was derjenige dann auch aus diesen ererbten Dispositionen macht. Also wenn er weiß, dass vielleicht die Großmutter oder der Vater oder die Mutter schon eben am Übergewicht oder am Bluthochdruck gelitten hatten oder dass es eben auch den Altersdiabetes in der Familie gab, dass er dann ganz eigenverantwortlich sich auch damit auseinandersetzt und schaut, was kann ich letztendlich selber tun, um aus diesem Teufelskreis vielleicht dieser ererbten Dispositionen auch aussteigen zu können, indem ich zum Beispiel meine Ernährung ändere, indem ich zum Beispiel meine körperliche Aktivität steigere oder mir in einem, mir vielleicht einen Gesundheitsberater mal anhöre und ihn frage, was er letztendlich mir für meine ganz spezielle Ernährung für Ratschläge geben kann.
Was sind denn so die Folgen vom metabolischen Syndrom? Weil vor denen wird ja auch besonders gewarnt und um diese Folgen machen sich die Mediziner ja auch große Sorge, Herr Groß.
Die Folgen sind im Allgemeinen immer relativ gleich. Es geht in allererster Linie um die starke Belastung der Blutgefäße. Es kommt durch die erhöhten Blutfette, durch den erhöhten Blutdruck zu Schädigungen. Also man spricht davon Arteriosklerose. Die feinsten Kapillargefäße, sowohl die peripheren Gefäße, also die zum Beispiel die Extremitäten, durchbluten speziell jetzt die Finger und die Füße, also die Zehen. Da kann es schon zu erheblichen Durchblutungsstörungen kommen, vor allen Dingen in Verbindung mit dem Diabetes. Der Diabetes als Erhöhung des Blutzuckers wirkt ja in den Gefäßen wie eine Art Säure. Der Zucker frisst mehr oder weniger an den feinsten Gefäßen und führt dann dazu, dass die sogenannte Mikrozirkulation gestört wird. Und je nachdem, in welchem Bereich diese Mikrozirkulation gestört ist, kommen eben dann diese Symptome. Im Bereich der Herzkranzgefäße kommt es dann eben häufig zur Angina pectoris und kann letztendlich auch im Vollbild dann, also im Herzinfarkt, enden. Wenn die Gefäße im Gehirn betroffen sind, dann kommt es sehr häufig eben zu diesen zerebralen Durchblutungsstörungen mit den klassischen Abschwächungen der Hirnleistung, also Gedächtnisverlust, bis aber letztendlich auch hin zum Schlaganfall. Die Peripherie in den feinsten Gefäßen, die können, wie schon gesagt, die Durchblutung in den Extremitäten stören. Die können aber auch in den Organen selber geschädigt sein, diese feinsten Haargefäße. Man muss sich vorstellen, diese Gefäße sind so fein, dass gerade mal nur ein rotes Blutkörperchen dort durchschlüpfen kann, um den Sauerstoff in diesem Bereich abzugeben und die Schlacken und die den Kohlendioxid aufzunehmen. Und wenn diese Durchblutungsstörung speziell an der Niere ist oder an anderen Organen, da kommt es dann sehr häufig zu diesen Organinsuffizienzen. Das heißt, das Organ wird nicht mehr richtig durchblutet und seine Funktion wird eingeschränkt. Ja, im Endeffekt, das schwerwiegende Problem ist wirklich die Durchblutung und da muss man entgegenwirken, so zeitig als nur möglich, bevor eben das Vollbild auftaucht. Denn die Durchblutung entscheidet, ist der Mensch gesund, bleibt er gesund oder entwickelt er sich hin in Krankheiten, also bis wirklich schweren Krankheiten. Denn die Durchblutung bringt den Sauerstoff und die Nährstoffe in den Bereich, wo sie letztendlich hin müssen. Und nimmt dann auch auf dem Rückweg die Stoffwechselschlacken und wie gesagt den Kohlendioxid auf.
Sie sagen, das metabolische Syndrom setzt sich zusammen aus 5 Erkrankungen. Erkrankungen, die heute zu den sogenannten Zivilisationserkrankungen gehören. Das sind die Adipositas, also die Fettleibigkeit. Dazu gehören Stoffwechselstörungen, wie zum Beispiel den Diabetes mellitus oder auch die Fettstoffwechselstörung, das erhöhte Cholesterin, besonders das LDL oder auch eine Übersäuerung des Gewebes, eine Erhöhung der Harnsäure, die sogenannte Gicht, ja. Dann noch der Bluthochdruck. Nun werden viele Menschen an diesen Einzelerkrankungen ja behandelt und diese Erkrankungen können von der Schulmedizin ja schon sehr, sehr gut eingestellt werden. Welche Behandlungsmöglichkeiten schlagen Sie denn oder welchen Weg schlagen Sie als Heilpraktiker vor, wenn schon einzelne Erkrankungen, die zum metabolischen Syndrom gehören, wenn die eintreten?
Als Naturheilkundler muss ich sagen, dass sehr viele Krankheiten von Seiten der Schulmedizin auch diagnostisch richtig erfasst werden. Der Unterschied in der Behandlungsweise zwischen der Schulmedizin und der Naturheilkunde ist relativ einfach. Die Schulmedizin hat sich darauf spezialisiert, das diagnostizierte Symptom mehr oder weniger zu unterdrücken. Man muss natürlich dann differenzieren, ist es notwendig im Sinne von einer Schadensbegrenzung? Also wenn jetzt ein Patient über einen längeren Zeitraum einen extrem hohen Blutdruck hat, zum Beispiel eine hypertone Krise, dann kann man natürlich versuchen, mit den ein oder anderen pflanzlichen Wirkstoff dort reinzugehen. Aber im Allgemeinen muss erstmal diese Symptome unterdrückt werden, um weitere Schäden zu begrenzen. Aber der therapeutische Ansatz der Schulmedizin ist halt doch das Unterdrücken des Symptoms. Also die Konzentration geht hin zum Symptom, wenn das Symptom verschwunden ist, zum Beispiel durch Cholesterinsenker oder andere Unterdrückungsmittel, also speziell dann Antibiotika oder auch Cortison, dann gilt der Mensch im Sinne der Schulmedizin mehr oder weniger als geheilt. Die Naturheilkunde setzt ganz anders an. Die Naturheilkunde nimmt in der Diagnostik halt das Symptom auf und betrachtet dieses Symptom eher als Wegweiser, was den Behandler dorthin führt, wo nämlich die Ursache liegt. Und wenn man die Ursache dann mit ganz natürlichen Mitteln, und da kann manchmal schon auch ein Entschlackungs- oder Blutreinigungstee verblüffende Wirkung bringen, dass dann die Symptome in ihrer Schwere schon herabgesetzt werden. Entscheidend ist bei diesen gesamten Einzelerkrankungen, dass das Krankheitsbilder sind, die ja nicht von heute auf morgen kommen, sondern sich über einen schon längeren Zeitraum entwickeln. Und da ist es wichtig, dass man frühzeitig therapeutisch eingreift. Entscheidend, also bezugnehmend jetzt auf das metabolische Syndrom, ist das Bewusstmachen auch, dass eine Gewichtsreduktion schon eine Basis darstellt, um eine körperliche Vitalität zu erreichen. Es ist auch so, dass schon sehr viele junge Menschen an diesem Übergewicht leiden, aufgrund einer schlechten Ernährung, einer Fehlernährung und einer mangelnden Bewegung. Und diese Gewichtsreduktion kann man natürlich erreichen, hauptsächlich durch körperliche Aktivität und durch Umstellung der Ernährung. Also man muss soll schauen, Treppensteigen, Spaziergänge, Radfahren, Schwimmen, diese klassischen Aktivitäten sollte man versuchen, wieder in seinem Leben einzubauen, auch am Arbeitsplatz, also nicht gleich in der Früh in den Lift steigen. Mir hat mal ein Patient erzählt, er fährt am Abend, wenn er in der Früh, wenn er aus der Wohnung rausgeht, mit dem Lift in die Tiefgarage, steigt dort ins Auto, fährt mit dem Wagen durch die Stadt in die nächste Tiefgarage seiner Firma rein, fährt dort mit dem Lift wieder an den Arbeitsplatz und so geht der Weg wieder zurück. Der Bewegungsaufwand ist äußerst gering, weil er sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch. Und das sind Menschen, die letztendlich aktiviert werden müssen, sich wieder zu bewegen. Am besten im aeroben Bereich, das heißt langsam bewegen, wo eine gute Verbrennung auch stattfinden kann. Als nächstes wäre natürlich die Verdauungsleistung des Körpers, die muss verbessert werden. Sehr viele Menschen leiden ja unter einem erhöhten Cholesterinspiegel, die Blutfette sind erhöht. Da geht die Schulmedizin schnell mit diesen Lipidsenkern oder Cholesterinsenkern hin, wobei dort die Nebenwirkungen teilweise auch sehr gravierend sein können. Entscheidend ist dann auch diese Aktivierung der Verdauungsdrüsen, das heißt, der Magen muss aktiviert werden, das kann man über Bitterstoffe machen, man kann die Gallenblase aktivieren, man kann eine Leberreinigung durchführen, man kann letztendlich auch die Bauchspeicheldrüse aktivieren. Das ist ganz wichtig, dass diese Verdauungsdrüsen optimal arbeiten, weil diese, das hatte ich ja im letzten Vortrag schon mal erwähnt, in Bezug auf den Darm, diese Verdauungsdrüsen sorgen dafür, dass die Nahrung optimal aufgespalten werden und eben auch ganz speziell die Fette, die wir über die Nahrung aufnehmen. Der nächste Punkt wäre die Umstellung der Ernährung. Das heißt, da empfehle ich jedem, sich doch auch mal einen Ernährungsberater oder eine gute Literatur zur Hilfe zu nehmen. Wichtig ist diese laktovegetabile und ballaststoffreiche Kost, vor allen Dingen fettreduziert sollte sie sein. Denn die Kalorien bei Fetten sind sehr hoch. Allgemein wenig Cholesterin und auch Purin zu sich nehmen, also purinhaltige Nahrungsmittel, wie zum Beispiel das Schweinefleisch, bewirkt dazu, dass die Harnsäure sehr nach oben getrieben wird und ein erhöhter Harnsäurewert im Blut, vielleicht noch in Verbindung mit einem erhöhten Blutzuckerspiegel, wirkt sich sehr aggressiv auf die Blutgefäße aus. Die Blutdruckregulation, es gibt einige pflanzliche Wirkstoffe, die da ganz gut eingreifen, vor allen Dingen pflanzliche Wirkstoffe, die die Durchblutung des Herzmuskels verbessern. Das ist also die Basis bei der Behandlung des Bluthochdruckes. Da gibt es einige pflanzliche Präparate, also Weißdorn, auch Mistelpräparate, Convallaria, also das sind diese Herzglykoside erster Ordnung, die sollte man über einen längeren Zeitraum auch in einer guten Dosierung einsetzen. Und im Allgemeinen bekommt man dann ein relativ gutes Feedback, was die Herzleistung oder auch den Blutdruck angeht. Aber man muss es natürlich rechtzeitig auch behandeln, nicht erst Jahre mit diesem hohen Blutdruck leben wollen, in der Hoffnung, dass es von alleine weggeht, sondern man muss schon auch was machen lassen. Generell bei diesem metabolischen Syndrom ist ganz wichtig die sogenannte Regulationstherapie, das heißt, die Organsysteme müssen reguliert werden oder auch, man sagt, die Grundregulation. Das heißt, die Regelsysteme der Organe müssen wiederhergestellt werden. Eine Ausleitungs- oder Entgiftungstherapie ist sehr hilfreich. Man kann dieses Saftfasten anwenden, man kann eine Darmsanierung durchführen. Man kann generell die Entgiftung der Matrix, also des Zwischenzellraumes, durchführen, wo Medikamentenablagerungen, Schwermetalle oder andere Toxine ausgeleitet werden. Das ist so eine grobe Ablichtung mal so dieser Basisbehandlung. Im Allgemeinen geht es immer um die Herstellung eines optimalen Stoffwechsels, indem man alle Stoffe, die eben belastend sind, versucht zu vermeiden, zum Beispiel durch die Aufnahme über die Ernährung, und versucht eben alles auch ausleiten zu können, was letztendlich der Körper von alleine nicht nach außen bringt.
Metabolisches Syndrom, gehöre ich zur Risikogruppe? Das ist die Frage, der wir heute in der Sendung nachgehen wollen. Wir haben schon geklärt, was das metabolische Syndrom ist. Es ist eine Erkrankung, die auf der Basis von Ernährungsüberfluss und auch Bewegungsmangel, um es ganz kurz auszudrücken, basiert. Sie setzt sich aus mehreren Erkrankungen zusammen, die wir heute zu den sogenannten Zivilisationskrankheiten zählen. Das Übergewicht zählt dazu, Stoffwechselstörungen, um nur noch mal einige zu nennen. Nun, Herr Groß, haben wir ja im Titel gefragt, gehöre ich zur Risikogruppe? Wie kann ich denn jetzt, wenn ich aufmerksam gut zugehört habe und mich gleichzeitig auch ein wenig reflektiere, wie kann ich denn für mich erkennen, gehöre ich zur Risikogruppe? Muss ich achtsam sein?
Ja, es ist so, also gerade wie Sie sagten, Reflexion, Selbstreflexion, jeder könnte einfach mal selbst schauen, wie esse ich, wie fühle ich mich beim Essen, was esse ich, wie bewege ich mich am Tag, wie geht es mir, wenn ich zum Beispiel nach einiger Zeit, die ich vielleicht am Tisch sitze oder am Schreibtisch sitze, aufstehe und dann Treppen steige, komme ich schnell außer Puste, fehlt mir die Luft oder bin ich, was so das Kreislaufregulationszentrum angeht, belastbar? Was habe ich im Allgemeinen für Symptome? Leide ich unter chronischen Schmerzen im Bereich der Gelenken, habe ich Kopfschmerzen oder andere Symptome über einen längeren Zeitraum? Man kann zum Beispiel sich auch mal ein Blutbild machen lassen, um mal zu schauen, wie sieht denn die Stoffwechselsituation im Inneren aus, also die ich rein subjektiv nicht erfassen kann. Das sind so diese Möglichkeiten, wo jeder in einer Art Selbstprojektion in den Spiegel schauen kann und schauen kann, ja, wie läuft denn mein Tag ab? Wie bewege ich mich? Habe ich viel Bewegung? Steige ich aufs Fahrrad oder fahre ich immer mit dem Auto? Und das sind natürlich so ein paar Punkte, die man für sich selber erstmal abklären muss. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, sind eben die Krankheiten, an denen man gelitten hat oder die vielleicht auch behandelt wurden. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch halt eine Gallenblasenoperation hatte, weil er da Gallensteine drin hatte, dann kann er davon ausgehen, dass zwar das Symptom in dem Sinn, was ja zum Beispiel zu Koliken führen kann, chirurgisch beseitigt wurde, aber dass nicht unbedingt die Anlage zum gestörten Cholesterin- und Fettstoffwechsel damit beseitigt wurde. Also ich erlebe das immer wieder, wenn man Menschen dazu anhält, also eigenverantwortlich so eine Leberreinigung durchzuführen, dass obwohl die Gallenblase entfernt wurde, immer wieder die Vorstufen dieser Cholesterinsteine durch diese Leberreinigung ausgeschwemmt werden. Das ist eine sehr effektive Behandlungsmethode. Da merkt man halt an dem Ergebnis letztendlich, dass eben die Vorstufe für Cholesterinsteine nicht in der Gallenblase sich befindet, sondern schon in der Leber, welche ja die Galle produziert, also die Gallenflüssigkeit, schon in der Leber angelegt ist. Und da reicht es häufig eben nicht, dass man nach einer Operation glaubt, jetzt bin ich gesund, jetzt kann ich wieder essen, was mir schmeckt. Meistens vertragen ja auch die operierten Menschen dann bestimmte Nahrungsmittel schon gar nicht mehr, sondern da muss man später noch eingreifen und sagen, jetzt muss man mal schauen, wie ist generell die Fett- und Kohlenhydratverdauung, wie arbeitet die Bauchspeicheldrüse und die Gallenblase zusammen. Und wenn man in diesem Bereich therapeutisch eingreift, merkt der Patient relativ schnell, dass seine Verdauung und seine Symptome, zum Beispiel Völlegefühl oder aufgebläht sein, sich verbessern. Und da kann man schon davon ausgehen, dass die Gefäße über viele Jahre dann bei weitem mehr geschont werden, als wenn permanent ein erhöhter Cholesterinspiegel, also ein erhöhter LDL-Cholesterinspiegel vorhanden ist.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sollte ich dem metabolischen Syndrom auch schon in jungen Jahren entgegenwirken. Auf eine gute Lebensweise achten, dass es vielleicht nicht zu Bluthochdruck kommt, vorbeugen, dass es nicht zu übermäßigen Adipositas kommt und auch mein Stoffwechsel soweit in Ordnung ist. Doch nun gibt es viele Erkrankungen, die vielleicht altersbedingt sind. Altersbedingte Hypertonie oder durch Vererbung oder auch die Mutter hatte schon den Diabetes. Also man kommt, obwohl man immer gesund gelebt hat, vielleicht ausgewogen gelebt hat, habe ich trotzdem diese Erkrankungen. Was raten Sie diesen Patienten?
Also wie Sie schon gesagt haben, es gibt in unserer westlichen Industrienation immer mehr junge Menschen, die schon in einer gewissen latenten metabolischen Syndrom sich bewegen oder zumindest in diese Richtung steuern. Ganz einfach, weil eben der Bewegungsmangel sehr ausgeprägt ist und weil die Fehlernährung ausgeprägt ist und weil generell der Lebensstil nicht auf Gesundheit, sondern eher auf erhöhten Verschleiß ausgerichtet ist. Das heißt, Alkohol, Nikotin, Kaffee, diese ganzen stoffwechselbelastenden Substanzen sollten natürlich, soweit das möglich, weggelassen werden. Und wenn ein junger Mensch, man findet das auch bei uns in der Praxis schon, das sind Menschen mit 35, die haben einen auffällig hohen Fettanteil im Gewebe, der Bewegungsmangel, also das heißt, das Phlegma, der Antrieb zur Bewegung ist also herabgesetzt. Und da muss man frühzeitig eingreifen, die Menschen aufklären, keine Angst machen, also nicht drohen mit diesen schweren oder letztendlich mit diesen Endfolgen von Herzinfarkt und Schlaganfall, sondern eine Chance bieten zur inneren Umkehr, dass man sich auch seiner Persönlichkeit, seines Selbstwertes bewusst wird und erkennt, dass man sehr vieles selber in der Hand hat. Es gibt so diesen Spruch, wer nicht mit seinem Leben arbeitet, mit dem arbeitet das Leben. Und da ist schon wichtig, dass man diese Menschen frühzeitig motiviert. Wie Sie auch erwähnt haben, die altersentsprechenden Faktoren, die muss man berücksichtigen. Man kann eine Vitalität nur so weit herstellen, wie es einerseits die ererbte Grundkonstitution des Menschen zulässt, aber eben natürlich auch sein Alter. Es gibt diesen natürlichen Vergleich, man könnte fast sagen zum Glück, damit man auch merkt, dass es ja ein körperliches, einen irdischen Verfall gibt, der letztendlich den Menschen dann auch die Fähigkeit gibt, loszulassen von dem irdischen Leben. Und diesen natürlichen altersbedingten Verfall, den muss man in die Therapie auch immer mit einbeziehen. Und da kann man so über Gespräche, gerade ich habe relativ oft Gespräche auch mit älteren oder sehr alten Patienten, die sind sehr dankbar für offene Gespräche und auch für aufklärende Gespräche und können sehr oft mit ihren Beschwerden dann viel besser umgehen.
Ja, und die Möglichkeit zum Gespräch, die möchten wir Ihnen, liebe Zuhörer von Radio Horeb, jetzt geben. Wir sprechen über das metabolische Syndrom. Viele Hörer möchten sich einbringen und ich darf zuerst eine Dame aus Baden-Württemberg begrüßen. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, guten Morgen. Was meine Frage wäre, diese Leberreinigung, kann man die auch zu Hause durchführen?
Herr Groß.
Ja, grüß Gott. Thema Leberreinigung sollte immer unter einer therapeutischen Anleitung durchgeführt werden. Die können Sie natürlich alleine durchführen. Das ist die Leberreinigung nach der Hulda-Clark. Ist eigentlich eine sehr effektive Methode, wo über ein Bittersalz, das ist eine Substanz, die das Wasser in den Darm zieht und dazu führt, dass man am nächsten Morgen nach der Einnahme eine Stuhlentleerung hat. Das heißt, man baut einen Durchfall auf und bei dieser Leberreinigung wird dann in Verbindung mit einem Saft von der Krebsfrucht und Olivenöl ein Gemisch hergestellt, was man dann am Abend trinkt, nachdem man den Darm vorher entlastet hat, also einen Tag lang. Man kann das zu Hause durchführen. Ich rate natürlich den Menschen, die das gerne machen wollen, sich dort einen therapeutischen Rat zu holen. Man muss halt schauen, dass zum Beispiel, wenn Gallensteine vorhanden sind, dass diese nicht zu groß sind. Also ich habe vor einigen Monaten eine Patientin gehabt, die hat damit 23 Gallensteine ohne Kolik nach außen befördert. Das war natürlich ein fantastisches Ergebnis. Laut ihrer Aussage, der größte war so kirschgroß. Also das ist möglich, man kann das schaffen, ohne Kolik. Aber wichtig ist, vorher immer einen Rat holen bei ihrem Arzt oder ihrem Arzt für Naturheilkunde oder auch Heilpraktiker.
Es ist folgendermaßen, ich habe relativ jung, also mit 39 schon Bluthochdruck bekommen, habe den jetzt auch schon 10 Jahre und habe auch so 25 Kilo Übergewicht. Es war immer so eine Schwankung zwischen Zunahme und Abnahme, habe mir jetzt auch eine Ernährungsberaterin zu Hilfe geholt und da war eben das System so, dass man also vollkommen ohne Zucker also sich ernähren sollte und also ganz, ganz wenig Fett, 1 Gramm pro Tag.
Und könnten Sie zum Punkt kommen, was ist denn jetzt noch Ihre Frage?
Ja, die Frage ist einfach, muss ich jetzt total auf Zucker verzichten, um so eine Abnahme zu gestalten oder wird es auch so gehen, weil ich komme immer wieder so in diese Zuckerfalle rein. Wenn ich merke, ich esse mal was Süßes, dann bekomme ich immer wieder, also komme ich auch nicht raus. Also insofern hatte die Dame schon recht.
Wie Sie schon gesagt haben, entscheidend ist, wie Sie gesagt haben, diese Zuckerfalle, in die können Sie ruhig reintappen, das ist nicht das Problem. Entscheidend ist, dass eben der Dauer, also die Art der Dauerernährung zuckerfrei sein sollte. Das heißt, man sollte vermeiden, Zucker zu sich zu nehmen in einem höheren Maße oder kontinuierlich. Ja? Mhm. Wenn Sie eine gute Beratung hatten und dieses Konzept, was Ihnen dort zuteil wurde, gut umsetzen können, indem Sie eben bestimmte Cholesterin, Purin oder eben kochsalzreiche Nahrungsmittel vermeiden und eben auch schon fett reduziert, laktovegetabil und auch ballaststoffreich sich ernähren, dann ist das schon mal eine sehr gute Basis. Und wenn Sie da ab und zu mal ein Stück Schokolade essen oder irgendwas Süßes, ist es nicht das Problem. Man sollte es vermeiden, das Ganze am Abend noch als letztes durchzuführen, weil eben diese Zucker, die Kohlenhydrate dann schwer umgebaut werden können, weil der Körper einfach schon auf Ruhe eingestellt ist und nicht auf Verdauung. Aber man sollte die ganze Sache auch entdramatisieren, also nicht, dass man nur das Gefühl des Mangels hat. Man darf sich schon hin und wieder mal was Süßes gönnen, aber nicht als Grundlage der Ernährung.
Mhm. Okay.
Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Aus Stadt Allendorf hat uns Frau Stärker erreicht. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Ich rufe aus Stadt Allendorf an und ich habe mal eine Frage. Ich bin 68 Jahre alt und ich nehme jetzt seit ungefähr 5-6 Jahren Belazoc ein und Andoglyphin oder wie das heißt. Mhm. Ja. Und ich wollte mal fragen, ob ich da irgendwo wieder von wegkommen kann. Ob ich das wieder absetzen kann irgendwie. Ich möchte es wirklich nicht gerne einnehmen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt so irgendwie ein Zittern bekomme. Und ich denke, das steht auch auf den Beipackzetteln, dass man sowas davon bekommen kann.
Frau Stärker, ist es so, man muss dann an dem Punkt schauen, was war die Grunderkrankung, also Bluthochdruck haben Sie ja erwähnt, wie hoch ist der Druck, wie lange nehmen Sie das Mittel, wie reagieren Sie auf das Mittel. Es ist natürlich jetzt auch aus der Sicht der Naturheilkunde immer ein Ziel, Patienten von synthetischen chemischen Substanzen halt wegzuführen. Solche Mittel darf man nicht einfach absetzen, die muss man natürlich ausschleichen, aber nur, wenn man ein effektives Mittel auch wieder einbringen kann, ein naturheilkundliches Mittel zum Beispiel, was aber auch wirklich Ihren Blutdruck in einen gesunden Maß hält. Ja, also man darf da nicht experimentieren. Mhm. Und von daher ist es immer wichtig, sich auch jetzt neben der schulmedizinischen Behandlung auch eine naturheilkundliche Meinung oder Therapie zukommen zu lassen, wo man dann die Möglichkeit hat, das eine oder andere Präparat halt aufzugeben.
Ja. Gut, das werde ich dann versuchen. Ja. Ich werde mich mal irgendwo hinwenden und werde versuchen, dass ich da wieder von wegkomme, weil ich nehme es wirklich gar nicht gerne ein. Das ist für mich wirklich richtig schwer.
Ja, es ist verständlich. Also subjektiv spüren viele Menschen oft, dass letztendlich dieses Mittel, was das Symptom einerseits unterdrückt, ihnen aber auf einem anderen in einem anderen Bereich nicht gut tut. Der Beipackzettel, wenn man den liest, das ist ja schon oft beängstigend für viele Menschen. Ja. Und diese Frage höre ich sehr oft. Also gerade wenn Menschen mit 5, 6, 7 verschiedenen Tabletten dann zu mir kommen und sagen, Herr Groß, also kann ich da nicht irgendeine oder die andere halt weglassen? Und im Allgemeinen ist es auch machbar, aber es erfordert immer einen gewissen therapeutischen Prozess.
Ja, gut, ich danke Ihnen.
Ja, gern.
Auf Wiederhören, Frau Stärker.
Danke sehr. Wiederhören.
Frau Möbius, Sie sind die nächste Hörerin, die ich herzlich begrüßen möchte, hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb.
Ja, guten Tag. Ich hätte eine Frage, und zwar habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion und nehme seit einem Jahr Thyronajod. Und trotzdem die Dosis schon dreimal gesteigert wurde, ist die Schilddrüsenunterfunktion geblieben.
Gehört
und
nun
hat noch dazu eine äußerst langsame Verdauung, wobei ich glaube, dass die zwei Sachen zusammenhängen.
Nun fragen wir erstmal, ob auch Hormonschwankungen, gehört das mit zum metabolischen Syndrom?
Man könnte es mit einbauen. Schilddrüse ist natürlich ein ganz eigenes Thema. Die Schilddrüse wird ja über die Hypophyse, über das Thyroid-Stimulation-Hormon, dieses TSH, gesteuert. Wenn Sie also Präparate nehmen mit Thyroxin, resigniert im Grunde genommen das restliche Schilddrüsengewebe ja noch mehr. Es braucht ja eigentlich dann selber gar nichts mehr produzieren. Oft wird die Dosis dann gesteigert. Man muss schauen, was ist die Ursache. Es gibt diesen sogenannten Morbus Hashimoto, das heißt eine autoaggressive Erkrankung, die die Schilddrüse stört. Da hat sich eigentlich die Therapie mit Selen und Zink ganz gut bewährt. Aber das müssen Sie natürlich mit Ihrem Facharzt dort abklären, warum trotz einer immer wieder höheren Dosis die Schilddrüsenwerte schlecht sind.
Ja,
also das muss übers Labor getestet werden. Und natürlich, wenn die Schilddrüse, die Unterfunktion sehr ausgeprägt ist, kann das auf den Verdauungstrakt wirken. Ja, das ist schon richtig. Ja, die Schilddrüse steuert die Nebennieren und das ist Adrenalin. Und dort werden wieder andere Hormone halt freigesetzt, die den Stoffwechsel steuern. Und die Schilddrüse ist ein zentrales Organ.
Gut, dann danke ich Ihnen für Ihren Anruf.
Ja.
Alles Gute, auf Wiederhören.
Ja, wieder.
Auf Wiederhören.
Nun darf ich Frau Pemsel begrüßen. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Wenn aufgrund des metabolischen Syndroms leider schon ein Darmkrebs entstanden ist, der also operiert und der künstliche Ausgang rückoperiert worden ist und die Tumormarker jetzt eigentlich in Ordnung sind, wie würden Sie das naturheilkundlich behandeln? Und wie stehen Sie zur Chemotherapie?
Ja, das ist wieder ein ganz anderer Bereich. Sie haben natürlich jetzt, was den Krebs angeht, ein schweres Krankheitsbild entwickelt. Wenn die Tumormarker in einem guten Bereich sind, dann ist das schon sehr erfolgreich. Das freut mich für Sie. Das haben Sie ja gute Aussichten dann damit. Generell, um das jetzt allgemein zu beschreiben, also bei Krebserkrankungen oder auch speziell bei Darmerkrankungen, ist es eben ganz wichtig, alles zu vermeiden, was den Körper letztendlich belastet. Also Alkohol, auch Übermaß an Medikamenten. Also man sollte wirklich schauen, was muss ich nehmen. Chemotherapie hat natürlich einen sehr radikalen Teil, weil eben diese Substanzen auch sehr destruktiv, zerstörerisch auf den Körper wirken mit den dementsprechenden Nebenwirkungen. Das erfordert aber immer die Zusammenarbeit zwischen der Onkologie, also der Schulmedizin, und einem Naturheilkundler, der sich eben auch spezialisiert hat auf die biologische Krebstherapie.
Ja.
Ja, also da die besten Erfahrungen und die besten Heilungsergebnisse kann man einfach erzielen in der Zusammenarbeit. Und das ist genau auch beim metabolischen Syndrom der Fall. Die besten Erfahrungen macht man in der Zusammenarbeit mit der Schulmedizin und der Naturheilkunde. Und das hat auch die Schulmedizin erkannt. Also es gibt ja auch immer mehr Ärzte, die die Naturheilkunde einfach wieder auch hoch einschätzen und respektieren. Und von daher ist es immer gut, sich auch neben der onkologischen, chemotherapeutischen Therapie auch zu überlegen, was kann ich letztendlich noch machen, um zum Beispiel eben auch diese Schäden der Chemotherapie auch abzufangen.
Ja, also ohne Chemotherapie, also nur naturheilkundlich kann man da nichts machen.
Das könnte man auch am Radio weder empfehlen noch klar äußern, weil ich natürlich viel zu wenig von dem Krankheitsbild weiß.
Ja.
Es gibt Menschen, die sich von vornherein klar für die Naturheilkunde entscheiden und sagen, ich lasse keine Bestrahlung oder keine Chemotherapie über mich ergehen, sondern ich entscheide mich mit aller Konsequenz für die Naturheilkunde. Und es gibt sowohl Fälle, wo es letztendlich das Leben nicht erhalten konnte, aber es gibt eben auch Fälle, wo die Menschen, und da gibt es sehr viele Fälle, da gibt es auch sehr viele interessante Bücher drüber, eben rein mit naturheilkundlicher oder auch mit einer inneren Wandlung letztendlich diesen Krebs haben auch bezwingen können.
Ja.
Dankeschön.
Gut, ich
alles
bedanke
Gute.
Mich,
Gottes gell? Reichen Segen für Danke. Sie. Auf Wiederhören.
Gott. Gott.
Frau Budenz, ja. Sie darf ich als nächste Hörerin herzlich begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Hier ist Budenz Rieder aus Rasdorf. Ich habe eine Frage, und zwar haben Sie eben die Leberreinigung erwähnt. Wie wird die gehandhabt? Wie geht das vor sich? Meine Mutter ist nämlich an Leberzirrhose gestorben, und da hieß es, das wäre erblich, weil ihre Mutter und Geschwister auch so verstorben sind. Und weil ich auch so Völlegefühl und so ein bisschen Probleme mit der Verdauung habe. Da denke ich, da wäre die Leberreinigung wahrscheinlich nicht schlecht. Was halten Sie davon oder wie soll ich vorgehen?
Also so, Frau Budenz, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist ja das Thema Lebererkrankung in der Familie manifestiert. Es gibt durchaus Tendenzen, wo bestimmte Krankheitsbilder immer weitergegeben werden oder zumindest diese sogenannten Dispositionen, das heißt die Neigungen zur Erkrankung, wenn eben Leberschwächen oder Lebererkrankungen bis hin zur Leberzirrhose in der Familie ist, ist es natürlich wichtig, dass die nachfolgenden Generationen mit diesem Organ sehr achtsam und sehr behutsam umgehen.
Eben, ja.
Und da heißt es natürlich wenig Alkohol, wenig Gifte, wenig Medikamente, alles, was eben die Leber belastet. Die Leberreinigung, das hatte ich schon zu Anfang bei der Dame, die ganz am Anfang angerufen hatte, erwähnt.
Ja, ich saß hier am Telefon, ich konnte es nicht mitverfolgen.
Die Leberreinigung, ich sag's noch mal kurz, das ist nach der Hulda Clark. Das ist eine Möglichkeit, wie man in Verbindung mit einem Abführsalz und einem Gemisch aus Grapefruit und Olivenöl einen Reiz also bei der Gallenproduktion auslösen kann, dass ein starker Druck in der Leber entsteht. Die Gallengänge, die in der Leber sind, werden gut durchgespült. Dieser sogenannte Cholesterinschlamm, also die Vorstufen auch der Cholesterinsteine, wird ausgeschwemmt über den Darm. Ich kann mich dort auf sehr viele Fälle eben auch berufen, die ich in der Praxis dann auch hatte, wo die Patienten von mir begleitend diese Leberreinigung durchgeführt haben. Es kann sehr verblüffende Ergebnisse im positiven Sinn erzeugen, also dass eben gerade Verdauungsstörungen mit Völlegefühl aufstoßen und so weiter, dann wirklich verschwinden, weil die Verdauungssysteme wieder anfangen, synchron miteinander zu arbeiten.
Aha. Kann ich das alleine durchführen oder muss ich da zum Heilpraktiker oder irgendwie...
Würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen. Ja, Sie können das allein durchführen, aber auf jeden Fall vorher mit Rücksprache, also ein kurzes Gespräch führen, inwieweit Sie dafür auch geeignet sind, weil es gibt ein paar Kontraindikationen, wo man es nicht machen soll, zum Beispiel, wenn eben größere Gallensteine vorhanden sind.
Nein, habe ich nicht. Nicht, dass ich wüsste.
Herr Groß, es gibt doch auch noch die Möglichkeit, auch kontinuierlich die Leber einfach zu stärken, wie zum Beispiel durch Wärme, durch eine Wärmeflasche von Zeit zu Zeit.
Ja, das ist natürlich richtig. Es gibt immer wieder auch ganz einfache Möglichkeiten, also gerade die Wärmebehandlung auf die
feuchte
Leber.
Wärme, ja.
Ja, die feuchte, der sogenannte feuchte Leberwickel am Abend, so für 20 Minuten über diesen Leber, über die rechte Rippenbogen legen bis ganz hinten zur Wirbelsäule, wo das auf der hintere Teil der Leber auch mit erfasst wird.
Ja.
Das sind natürlich Möglichkeiten, und generell, was immer wichtig ist, auch bei Störung der Verdauungsorgane, also bei Verdauung Störungen mit Völlegefühl, Blähungen, auch Übelkeit nach dem Essen oder Aufstoßen, wo man merkt, ich habe bestimmte Substanzen lange nicht verdaut. Also man hat vielleicht am nächsten Tag Aufstoßen und hat immer noch den Geschmack von dem, was man am Abend gegessen hat. Das ist immer ein Zeichen, dass sozusagen die Verdauungssäfte im Körper nicht richtig arbeiten.
Ja.
Also sprich, die Säfte des Magens, der Bauchspeicheldrüse und der Galle, die kann man am besten aktivieren durch Bitterstoffe. Also es gibt eben diese Substanzen, die die Verdauungsdrüsen anregen. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum mal einsetzt, es gibt auch diese klassischen Magen-Galle-Leber-Tees, die sie nachher sehr hohen Bitterstoffanteil haben durch Schöllkraut, was die Gallengänge entkrampft, und Cardius marianus, die Mariendistel, die also die Leber auch schützt, und Löwenzahn, das sind relativ simple.
Die Schafgarbe
ist auch sehr gut. Ja. Dann gibt es eben 1000 Güldenkraut noch und Meisterwurz. Also es gibt sehr viele Pflanzen. Man kann mit dem gut zusammengestellten Tee, den man jetzt mal über 3 bis 6 Wochen trinkt, kann man die Verdauung schon in einer sehr guten Richtung auch nachhaltig positiv beeinflussen.
Ja.
Und damit auch Stoffwechselerkrankungen und Lebererkrankungen entgegenwirken. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute auch für Sie, Gottes reichen Segen. Aus Weißensberg bei Lindau hat uns Frau Weiß angerufen. Grüß Sie, Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Weiß.
Grüß Gott, Herr Heilpraktiker. Ich hätte eine Frage.
seit kurzem werde ich nachts um drei, so halb drei, drei, halb vier wach und mich friert. Im Bett friert es mich. Jetzt wollte ich fragen, woher kommt es? Sind es Durchblutungsstörungen oder kommt es vom Herz? Nach der Schulmedizin bin ich im Herz gesund. Die Heilpraktikerin sagt, ich habe ein schwaches Herz. Jetzt, was können Sie mir empfehlen? Ich bin 72, lebe eigentlich ziemlich gesund anhand von Hildegard-Medizin und also ziemlich naturgemäß. Was können Sie mir empfehlen?
Also es ist schon keine Seltenheit, dass die Aussagen sich oft widersprechen. Also dass zum Beispiel eben die Schulmedizin sagt, das Herz ist gesund. Mhm. Das wird natürlich gemessen mit EKG.
Ja.
Und vielleicht eben durch Kontrolle vom Blutdruck und so weiter. Mhm. Wenn die Heilpraktikerin dort vielleicht die andere Aussage trifft, dann muss man natürlich schauen. Das Herz an sich hat ja einerseits einen organischen Teil. Das heißt, das Herz als Organ kann natürlich vollkommen gesund sein, während die Funktion zum Beispiel eingeschränkt ist. Also es gibt ja diese sogenannten Insuffizienzen. Man findet das oft auch bei der Leber. Es kommen Menschen in die Praxis, die sagen, ich habe gute Leberwerte, und diagnostisch stellt sich aber raus, dass die Leber sich sehr, sehr schwer tut, diese Werte zu erreichen. Wenn man dann trotz der guten Leberwerte die Leber eben behandelt, verschwinden die Symptome, weil es wirklich eben um diese Organschwäche ging und dieses Aufwachen zu bestimmten Zeiten in der Nacht.
Ja.
Es gibt in der traditionellen chinesischen Medizin die Organuhr, das kennt man eigentlich auch aus der Humoralpathologie oder auch die arabische Heilkunst. Mhm. Man hat schon immer diese Zeiten, wann die Symptome auftauchen, in die Therapie mit eingebaut. Mhm. Und dieses Frieren, also die Leber ist ja das Organ, was die Körperwärme produziert durch die Stoffwechselverbrennung. Und wenn sie so zwischen 2-3 oder 3-4 aufwachen, kann es schon auch ein bisschen ein Hinweis sein auf die Leber, die dort einfach in ihrer Funktion vielleicht abgeschwächt wird und die Körperwärme nicht mehr optimal zur Verfügung stellen kann. Ich würde es einfach probieren, wie die Dame vorher schon den Rat auch von mir bekommen hat, nachts mal oder vorm Einschlafen dann diesen Leberwickel zu machen, dieses feucht-heiße Tuch auf die Leber, auf die rechte Seite legen, vielleicht noch eine Wärmflasche drauf, warmes Handtuch drüber und so schlafen sie ein. Mhm. Oder sie legen sich zur Ruhe und mal schauen, wie sie darauf reagieren.
Vielen Dank.
Gerne.
Sehr vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Alles
Frau
Gute
Höhler,
für Sie.
Dankeschön.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende der Sendezeit. Heute war unser Thema das metabolische Syndrom für alle, die später dazugekommen sind. Herr Groß, erklären Sie doch nochmal, wenn es geht, in drei Sätzen, was ist das metabolische Syndrom? Wie erkenne ich, ob ich zur Risikogruppe gehöre und wie kann ich mich dagegen schützen?
Also ich werde es versuchen, in drei Sätze zu verpacken. Es ist, wie gesagt, ein sehr komplexes Thema. Es setzt sich aus diesen fünf Haupterkrankungen zusammen. Das eine ist das Übergewicht, die Fettstoffwechselstörung, also die erhöhten Cholesterinwerte, wobei man eben keine Panik kriegen sollte, wenn der Arzt sagt, ihr Cholesterin ist erhöht. Dieser Einzelwert selber ist noch nicht dramatisch, sondern eben das Zusammenspiel vieler anderer Faktoren bildet dann das Risiko. Also Übergewicht, Fettstoffwechselstörung, dann der Diabetes im Alter oder zumindest schon auch Blutzuckerschwankungen, der Bluthochdruck und die erhöhten Harnsäurewerte und generell also die Gewebeübersäuerung. Diese fünf Faktoren zählt man mittlerweile zum metabolischen Syndrom. Das Fatale dieses Krankheitsbildes ist dieser langsame schleichende Prozess, der im Endeffekt immer dann mit arteriosklerotischen Veränderungen endet, das heißt mit Veränderungen der feinsten Kapillargefäße, wo letztendlich in dieser Endstrombahn, das heißt da, wo die Energie und der Sauerstoff und die Vitalstoffe an den Körper abgegeben werden, um dann frei zu sein für die Aufnahme der Stoffwechselgifte und dieser Stoffwechselschlacken. An dieser Stelle wird die Durchblutung teilweise massiv geschädigt und dem muss man halt vorbeugen, indem man nachhaltig und präventiv, also im Sinne einer Vorsorge, sich wirklich auseinandersetzt mit seinem eigenen Gesundheitszustand. Wie ernähre ich mich? Wie bewege ich mich? Was gibt es von der Ernährung her für negative Einflüsse? Natürlich ist das Rauchen da Faktor Nummer eins, aber da weiß jeder selber, dass es nicht gut ist. Das ist so dieser Schwerpunkt kurz zusammengefasst.
Danke, dass Sie mein Studiogast waren. Alles Gute für Sie, Herr Groß. Auf Wiederhören.
Gern, vielen Dank. Auf Wiederhören. Gottes Segen für Sie und auch an alle Hörer von Radio Horeb.
Dankeschön. Ja, und für alle, die gerne in Kontakt treten möchten mit Herrn Groß, es gibt wie immer die Möglichkeit, beim Hörerservice seine Kontaktdaten zu erfahren. Seine Webadresse ist www.wiedergesund.de. Ich sage nochmal die Homepage www.wiedergesund.de. Meine Kollegen vom Hörerservice erreichen Sie jetzt unter der Rufnummer 0700 7525 7525 für 12,4 Cent in der Minute. Die heutige Sendung können Sie sich als Podcast herunterladen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie sich einen CD-Mitschnitt bestellen. Dazu die Rufnummer 0700 7525 7520. Auch dieser Anruf, 12,4 Cent in der Minute. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen einen guten, gesegneten Tag.